Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you.
Hallo, meine lieben Enliven People. Nachdem ich bereits Silent Hill 2 bis auf den allerletzten Pixel analysiert habe, habe ich euch gefragt, womit wir weitermachen wollen. Eure Antwort war wenig überraschend: Silent Hill 3. Ich bin gespannt, welcher Teil jetzt danach folgt. Sowohl Teil 1 als auch 4 dürften sehr interessant werden, aber heute beginnen wir mit der Reise in das Original von 2003. Bloober, falls du gerade zuhörst, bitte Teil 3 vor 1 remaken, nicht umgekehrt. Die Spielregeln bleiben die alten, alles wird analysiert, das heißt jedes Monster, jeden Raum, jedes Objekt wird auf seine psychologische Bedeutung hin untersucht. Das mache ich in chronologischer Reihenfolge des Spiels, also von Anfang bis Ende. Das bedeutet aber auch, dass zu jeder Zeit gespoilert wird. Das heißt, wenn ihr Silent Hill 3 in seiner Reihenform erleben wollt, ohne einer Erfahrung beraubt worden zu wollen, dann empfehle ich euch definitiv, das noch zu spielen, zumindest den Tab hier noch offen zu lassen und dann später wiederzukommen. Das ist relativ schnell durchgespielt, aber nicht relativ schnell durchanalysiert. Und wichtig, sollte irgendein Detail den Rahmen sprengen, werde ich dieses in den Postmortem-Bereich packen und es dann erst nach Abschluss der Analyse besprechen. Das ist quasi mein Sammelbecken für alles, was den Rahmen sprengt, für alles, was ein bisschen mehr Detail, ein bisschen mehr Präzision, ein bisschen mehr Raum braucht. Ich gehe davon aus, dass es 10 bis 20 Folgen werden können, ich bin mir aber nicht sicher. Folge 1, die ihr gerade hört oder seht, die erscheint heute kostenlos und alle weiteren erscheinen monatlich bei Steady. Ihr kennt das Spiel. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ab 5 Euro im Monat geht es los. Wenn ihr natürlich meine Arbeit noch mit mehr Geld unterstützen wollt, werde ich euch davon nicht abhalten. Aber 5 Euro ist Minimum. Schaut gerne mal rein. Und wenn ihr mit dieser Arbeit nicht vertraut seid und euch einen Eindruck verschaffen wollt, wie tief diese Analysen sind und wie sie funktionieren, dann empfehle ich euch, in die ersten 5 Folgen der Silent Hill 2 Analyse reinzuschauen, die ich hier auf YouTube und Spotify und allen anderen Podcasts-Apps verschenkt habe. Es gibt insgesamt 11 Folgen, 5 habe ich verschenkt, schaut gerne rein. Die anderen 6 sind dann wieder bei Steady hinter der Paywall. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch zum Clan dazukommen würdet. Let's dive into hell, der wohl umfassendsten Analyse zu Silent Hill 3 im deutschen Raum. Let's go. I see that town. Das Spiel startet mit einem Albtraum. Wir sehen ein kreisendes Dreieck, das sich danach offenbart, dass es sich dabei um das Karussell handelt vom Lakeside Amusement Park. Wir sehen dieses Karussell erst von oben und dann diese kreisenden Objekte. Das ist eine super interessante Anspielung, die sich auf das Ordenssymbol, also es gibt in Silent Hill einen fanatischen religiösen Orden, der ein Symbol hat, nämlich den heiligen Schein der Sonne, und dieses kreisende Dreieck des Karussells widerspiegelt genau dieses Symbol. Und es könnte ein Rekord sein, dass ich nach wenigen Sekunden schon den Postmortem-Button drücke, denn wir können gerne später noch mehr über den Orden sprechen. Das wird im Spiel immer mal wieder thematisiert werden, nur hier möchte ich noch nicht den Rahmen sprengen. Was aber spannend ist, wofür stehen eigentlich diese drei Ringe innerhalb dieser beiden Ringe? Und das habe ich mir mal tatsächlich angeguckt. Die beiden äußeren Kreise des Symbols sollen für Nächstenliebe und Auferstehung stehen, während die inneren Kreise, und das ist jetzt spannend, diese drei Kreise des Karussells, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft repräsentieren. Und das ist auch ein guter Punkt, weil Heather, unsere Protagonistin in diesem Spiel, wird sehr oft mit diesem Kultsymbol, dem heiligen Schein der Sonne, konfrontiert. Und es funktioniert für sie gewissermaßen auch wie eine Mindmap, wie eine Erinnerung, wie ein Blick in ihre eigene Seele, da sie nämlich sowohl Gegenwart, Vergangenheit und auch Zukunft repräsentiert, weil wir wissen, eigentlich schon wieder Postmortem, Heather ist die Reinkarnation von Alessa Gillespie. Das ist das Mädchen, das ihr Vater, Harry Mathan, im ersten Teil vor dem Kult gerettet hat. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er reist mit seiner Tochter Cheryl nach Silent Hill. Dort vereinigt sich Cheryl und Alessa miteinander. Alessa, ein Mädchen, das vom Kult geopfert worden ist und dann damit eine Hölle heraufbeschworen hat. Cheryl und Alessa vereinigen sich wieder. Harry besiegt am Ende alles und bekommt dann erneut ein Kind, nämlich Heather. Das heißt, er zieht erneut ein Kind groß. Und dieses Kind Heather ist genau der Charakter, den wir in Silent Hill 3 spielen. Aber damit habt ihr die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Denn es kündigt sich auch eine weitere Geburt an. Es ist ein ewiger Kreis, der sich dreht. Ein ewiger Zyklus, ein ewiger Kreislauf, der unterbrochen werden muss. Sprechen wir mal über diesen Traum. Da passiert ehrlich gesagt nicht viel. Heather betrifft den Vergnügungspark, den Lakeside Amusement Park, hat ein Messer in der Hand, wundert sich, warum sie dieses Messer in der Hand hält. Was macht sie hier auf der Karte? Sie schaut auf der Karte nach, die ihr anweist, dass sie zur Achterbahn muss. Ob das die Karte ihr sagt oder ob sie das selber weiß, weiß man nicht. Sie weiß aber definitiv, dass sie zur Achterbahn gehen muss. Plötzlich läuft sie an Monstern vorbei, die Treppe hoch, klettert auf die Achterbahn, geht die Gleise entlang, anstatt auf den Wagen zu warten, geht diesen Weg weiter entlang ins Dunkle und wird dann von der Achterbahn erwischt. Da sind schon sehr, sehr viele Symbole dabei. Was aber hier spannend ist, es ist gewissermaßen gar kein Albtraum, sondern eine Vision. Und Teil 3 geht damit in die Tradition von Teil 1, denn Teil 1 startete damit, dass Harry, nachdem er Cheryl verloren hat nach einem Autounfall, also er erwacht nach diesem Autounfall und sie ist halt eben weg, seine Tochter ist weg, und dann läuft er nach Silent Hill und dann beginnt sich diese Welt zu verwandeln und er gerät dann in diesen Stacheldrahtzaun, wo die ganzen Leute, die ganzen Monster gekreuzigt sind, bevor er dann von Monstern überrannt wird. Also das, da fällt er in einen Albtraum hinein, und in Teil 3 fällt Heather aus diesem Albtraum heraus. Aber im Gegensatz zu ihrem Vater erlebt sie hier eine Vision, denn zu späterer Zeit wird sie nochmal diesen Vergnügungspark aufsuchen, um sich selbst, um sich ihrer Vergangenheit oder um dem Wesen, das in ihr wohnt, zu stellen. Schauen wir uns mal das Ganze symbolisch an, was mich hier kommt, nämlich wirklich sehr, sehr, sehr viel zusammen, was spannend ist. Der Lakeside Amusement Park existiert tatsächlich wirklich, also er hat ein reales Vorbild, genauso wie ja Silent Hill selber tatsächlich ja auch ein Vorbild hat in Centralia, einer Stadt in Amerika, die von einem Kohlebrand in Mitleidenschaft gezogen worden ist. So hat tatsächlich auch der Lakeside Amusement Park ein reales Vorbild, nämlich es gibt diesen Lakeside Amusement Park, befindet sich nämlich in Lakeside, Colorado. Und das Spannende hierbei ist, bevor wir auf den Vergnügungspark zu sprechen kommen, der im Spiel zu sehen ist, setzt sich diese Person, deren Artikel ich hier zitiere, nämlich Tristan Strecker vom Medium, der Artikel ist vom 6. April 2022, setzt sich damit auseinander, warum man eigentlich diesen Park als eine Horrorkulisse genommen hat. Und das Spannende ist, der ist bereits im Zerfall. Dieser Park ist von 1908, der ist bereits 1908 eröffnet worden. Dieser Park ist über 100 Jahre alt. Und dem merkt man seinen Zerfall schon deutlich an. Es ist alles so ein bisschen ramponiert, es ergeben sich keine Unfälle, aber dadurch, dass der so ein unglaublich zerstörtes Auftreten hat oder dass der so unglaublich in die Jahre gekommen ist, gibt es viele Urban Legends darüber, dass da halt einige Leute zu Tode gekommen seien, was aber einfach nicht der Fall ist. Aber durch seine Beschaffenheit erzeugt er halt so eine Horroratmosphäre, und diese Tristan Strecker darauf eingeht, dass allgemein Vergnügungsparks etwas Unheimliches an sich haben, denn man erlebt selten einen Ort, der sich von einem funktionalen Ort so schnell zu einem verlassenen Ort wandeln kann. Denn er ist auch ehrlich gesagt wie so ein Lichtschalter, ne? Weil wenn der Vergnügungspark bevölkert ist, dann ist da viel Vergnügen und Leute sind glücklich und happy und erleben ihre beste Zeit. Und sobald der abends still liegt, ist dieses ganze Leben verschwunden. Das ist ein Lichtschalter, das ist fast schon, funktioniert wie ein Vergnügungsschalter. Heather befindet sich nicht nur in einem Vergnügungspark, sondern dieser Vergnügungspark befindet sich auch in Silent Hill, dem Ort, an dem sie gewissermaßen in diesem Spiel heimkehren wird, um aufzulösen, in was sie eben verwickelt ist. Dieser Park kommt in verschiedenen Teilen vor, in manchen wird er nur angedeutet, in manchen wird er auch tatsächlich auch besucht. Harry war ebenfalls hier, um auf dem Karussell gegen Sybil zu kämpfen, gegen die Polizistin. Auch in Teil 3 wird Cheryl wieder auf diesem Karussell sein, nämlich um gegen ihr dunkles Ich anzutreten, dazu aber später mehr. Schauen wir uns noch an, was haben wir im Vergnügungspark noch, weil ich werde auch im Laufe dieses Podcasts oder dieses Vodcasts werde ich auch öfter gucken, warum ausgerechnet ein Vergnügungspark und wofür stehen eigentlich die einzelnen Attraktionen, denn hier Bereits das Karussell wird in den Vordergrund gerückt und auch die Achterbahn wird in den Vordergrund gerückt. Es gibt aber noch weitere Gebäude, die wir aber zumindest hier noch nicht sehen. Was spannend ist, ist, ihr habt keinerlei Rätsel in diesem Albtraum. Ihr könnt euch nur Sachen angucken. Oft geht es darum, dass sie euch nicht weiterhelfen. Cheryl läuft an mehreren toten Rabbits vorbei, an Robbie the Rabbit. Und das ist sehr interessant, so wie ich mir die Analysen angeguckt habe, denn viele Leute sagen, dass dieser Hase entweder gar nichts ausdrückt oder dass er wirklich eine Essenz des Spiels ist. Es macht natürlich was aus, weil er ja auch, er gibt das Design des Memory Card Slots auf der PS2, legt er fest, es ist nicht so unwichtig, wie es scheint, aber was ist die Bedeutung des Rabbits? Bei James war es der Pyramid Head, bei Heather hat nicht wirklich ein ikonisches oder signifikantes Monster, die sind alle eben auf einer gleichen Ebene, aber dieser Rabbit verfolgt sie halt. Ist ganz spannend, sich im Entwicklerteam anzugucken, nämlich Usagi Tanaka drehte zuvor nämlich einen Kurzfilm mit dem Titel Das Geheimnis um den Tod des Kaninchens. Also da hatte man bereits experimentiert mit Kaninchen und Horror. Ich meine, augenscheinlich die erste Bedeutung für ein Kaninchen ist halt aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland, weil da eben ein Kaninchen Alice in das Wunderland zieht und wir uns auch hier fragen können, ob nicht gewissermaßen auch ein Kaninchen Heather in ein Horror-Wunderland eben zieht. Sie läuft an mehreren solcher toten Rabbits vorbei und es ist sehr spannend, sich anzugucken, weil Heather ja gewissermaßen auch immer auf ihre Erinnerungen zugreifen kann. Also sie lernt, also je länger wir das Spiel spielen, desto mehr erinnert sie sich zurück, dass sie all diese Sachen eigentlich bekannt vorkommen. Und deswegen ist es ultra interessant, sich ihre Kommentare auch anzusehen, wenn sie Dinge untersucht. Hierbei ist es spannend, dass sie sich fragt, ist das ein Mensch, ist das ein Tier oder ist das etwas, das in einem Kostüm drin steckt. Also es geht hier sehr viel um Existenz und um das zu hinterfragen, was wir vor uns sehen und ob es eigentlich nicht nur eine Illusion, eine Fiktion, eine Wiedergabe von Leben ist. Die Idee für Robbie kam dann nach diesem Kurzfilm. Der Schöpfer und leitende Chefdesigner bei Konami Digital Entertainment heißt KJ, also KY, hat ein Kaninchen-Maskottchen im Kinderbereich auf einem japanischen Bahnhof gesehen. Dieses Kaninchen hat Luftballons verteilt. Und es geht im Allgemeinen darum, das Abnormale im Normalen darzustellen. Also wenn wir so ein blutbeflecktes Kaninchenkostüm haben, dann sehen wir, wie etwas Niedliches in etwas Furchteinflößendes verwandelt worden ist und das Spieler verunsichern soll. Und ich finde, dieser Robbie, dieses Kaninchen, ist quasi das Große im Kleinen, die Essenz des gesamten Vergnügungsparks, die auch für Heather steht. Also, und der Vergnügungspark ist für Heather eben, er repräsentiert Jugend und Unschuld. Das ist ein Ort, in dem sich Kinder vor allem wohlfühlen. Aber in dem Fall, in diesem Albtraum, ist alles verzerrt. Und es steht auch dafür, dass Heathers Jugend komplett korrumpiert worden ist durch Missbrauch, durch Leid, durch Verlust. Es ist alles zum Albtraum verdreht und so ist auch dieses Kaninchen zum Albtraum verdreht worden. Wir können uns das Ganze angucken. Es ist überall Rost, es ist überall Blut. Im Gegensatz zu James, wo es immer um Wasser ging, geht es vor allem in Silent Hill 3 um Rost und Blut, vor allem auch um Hass. Und dieser Hass tropft an allem herunter, dem wir begegnen. Und es ist tatsächlich auch der Ort, an dem es darum geht, dass Heather über ihre eigene Zukunft entscheiden kann. Weil es vor allem darum geht, dass sie in diesem Spiel schwanger wird und auch vor allem von einem Gott schwanger ist, den sie gebären soll. Und sie ist vor allem auch vom Hass schwanger, den sie in sich trägt und der immer mehr ausbricht. Und in dieser Vision schaut sie quasi auf das, was ihr bevorsteht, wo das Ganze hingipfelt, bevor sie dann dem Kult das Handwerk legt. Finde ich interessant, dass sie, also auch Kindheit im Sinne von, erstens, sie ist sowieso jung, sie ist 27, aber natürlich trägt sie auch ein Kind, sie trägt ein Kind sich in sich und sie trägt ein Kind in sich, weil sie natürlich auch die frühere Alessa Gillespie in sich trägt. Also es geht um den Kampf um eine Kindheit, die ausgelöscht worden ist und quasi die Fortsetzung dessen und Heather soll das Ganze nun final abschließen. Noch ein paar interessante Sachen zu diesem Albtraum, denn ihr habt eine Maschinenpistole, die ihr benutzen könnt, aber ihr habt nicht wirklich viel Munition und wenn ihr auf die Monster losgeht, dann ist die Pistole sehr schnell leer geschossen und sie zeigt auch so in gewissermaßen so eine Wehrlosigkeit, so eine Ohnmacht an, dass selbst mit einer Waffe sie sich nicht verteidigen kann. Und auch hier schwingt schon wieder dieses Thema Wie ist es, eine Frau, eine junge Frau in einer Gesellschaft zu sein und permanent Ängste zu erleben? Das ist spannend, weil wir in Silent Hill 3 lange Zeit gar nicht in Silent Hill sind, sondern erstmal in der Stadt, in der Harry und Heather leben, die da folgt, nämlich Portland ist. Da nehme ich tatsächlich aus, auch wir brauchen nicht mal eine Geisterstadt, um bedrohliche Orte zu kreieren. Es sind einfach öffentliche Orte, sind bereits, können schon bereits albtraumhafte Orte für Frauen eben sein. Ist ungewöhnlich, ist tatsächlich auch das einzige Mal, dass das passiert und zeigt aber auch, dass das Silent Hill hier sehr personenkonzentriert arbeitet, denn Heather hat die Macht über den Horror von Silent Hill. Also das, was wir in Silent Hill als Horror wahrnehmen, das ist quasi portativ, das hat sie bei sich. Sie ist Silent Hill und wird vom Kult gewissermaßen nach Hause gelockt, damit die wieder ihr Ritual durchführen können, um ihren Gott nachzuholen, nachzugebären. Ich gebe euch noch eine andere Analyse mit von C.T. Eilhouse. Die hat eine Analyse auf Vocal Media Gamers veröffentlicht, C.T. Eilhouse, das ist vor einem Jahr gewesen. Sie hat nur einen Teil veröffentlicht und der andere kam einfach nicht mehr. Es ist sehr interessant, dass sie auch nochmal darauf eingeht, worauf wir auch später nochmal auf eingehen werden, wenn wir uns Heather als Person mal angucken, aber sie lobt vor allem, dass sie eine Teenagerin ist, die ausnahmsweise mal nicht unheimlich sexualisiert dargestellt wird, das ist wie viele weibliche Spielfiguren. Hat sichtbare Tränensäcke, Sommersprossen, sie ist keine natürliche Blondine, Kleidung hat eine seltsame Farbkombination, das scheint so ein bisschen darauf hinzudeuten, dass sie noch mit ihrem Stil experimentiert. Was ich gerade für das Thema, worum es hier geht, also Vergewaltigung, ungewollte Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, / Abtreibung, finde ich es interessant, es ist oder wichtig, dass sie hier einen Charakter nehmen, der nicht typisch sexualisiert eben ist wie andere Figuren. Das hätte dann irgendwie dazu geführt, dass das Studio und das Spiel selber diese Vergewaltigungsperspektive in dem Moment eingenommen hätte. Es ist eine interessante Frage, ob sich Heather gewissermaßen auch von uns selbst, also von den Spielen dann verfolgt fühlt, aber sie wird halt permanent in diesem Spiel verfolgt. Das ist ein Motiv, das sich durch das gesamte Spiel zielt. Sobald sie diese Achterbahn betreten hat, sobald sie überfahren worden ist, auch dieses Motiv wird später nochmal wiederkehren in der U-Bahn, erwacht sie in Happy Burger. Sie ist im Einkaufszentrum, weil sie anscheinend einen Einkauf für ihren Vater tätigen wollte. Und in der Eröffnungsszene ist ganz kurz Angelas Kopf am unteren rechten Bildschirmrand zu sehen, aber das Kopfmodell ist umgedreht und jetzt hat sie ja keine Haarnadeltextur mehr. Hier wurde quasi recycelt, ich werde hier gar keine Verbindungen zwischen Angela und Heather stellen, wobei es doch interessant ist, da beide nämlich traumatische Erfahrungen mit Vergewaltigung eben haben, Angela eben durch ihren Vater. Bei Heather ist es mehr eine übernatürliche Vergewaltigung, weil über das Spiel hinweg ein Ritual mit ihr durchgeführt wird, was sehr, sehr subtil dargestellt wird. Hinzu kommt, bevor wir in Folge 2 über das gesamte Einkaufszentrum sprechen, kehrt Heather irgendwann mal nochmal an Happy Burger zurück und untersucht diesen Tisch und fragt sich dann, ob sie nicht eigentlich immer noch hier sitzt und in einem Albtraum ist. Also sie ist sich im gesamten Spiel oft nicht sicher, ob sie gerade schläft oder träumt oder eben wach ist. Sie erwacht in diesem Diner, das Licht ist ganz merkwürdig rot, rostfarben und auch das ist so eine letzte Vision in die Zukunft, denn in diesem Spiel geht es sehr oft um Rot und es geht um Blut, das Blut einer Frau, Schwangerschaftsblut, Auswirkungen auf den Körper und auch Blut im Sinne von Gewalt und Hass. Sie wird später im Spiel mit einer Person am Telefon darüber sprechen, ist sie eine Person, die Gewalt erleidet oder dass sie Gewalt austeilt? Das ist die alles entscheidende Frage von Silent Hill 3. Lass uns noch im letzten Drittel ein paar Dinge aus dieser ersten Folge vertiefen, die ich für wichtig halte. Unter anderem ist es interessant, sich anzugucken, durch welche Werke Silent Hill 3 inspiriert worden ist. Da wurden mehrere genannt. Alice im Wunderland wurde bereits genannt, was natürlich auch definitiv wichtig zu erwähnen ist. Es ist nämlich Rosemary's Baby von 1968, verfilmt von Roman Polanski, wo es eben um eine Frau geht, die das Kind Satans austrägt. Es gibt eine Szene, in der sie mit einem Messer bewaffnet durch die Wohnungen läuft. läuft, um eben ihr Neugeborenes umzubringen. Das kann man, glaube ich, auch 1:1 übersetzen zur Szene, in der Heather mit diesem Messer im Amusement Park steht. Der Unterschied zwischen beiden Frauen, zwischen Rosemary und Heather, ist, dass Rosemary ihr Baby zur Welt bringt und letztendlich sich die Mutterschaft für dieses Kind halt eben aufnimmt und sich mit ihrer Rolle eben anscheinend anfreundet oder damit einverstanden ist. Im Gegensatz dazu vertritt Heather gewissermaßen die Pro-Choice in diesem Kontext und treibt das Kind im Laufe des Spiels ab. Ich will noch ein paar Sachen zum Park, zum Vergnügungspark sagen. Das ist nämlich super interessant, wenn man sich das anguckt, aus wie vielen verschiedenen Perspektiven man einen Vergnügungspark wahrnehmen kann. Und gerade hier in Silent Hill 3, würde ich sagen, hat er unterschiedliche und mehrere Bedeutungen. Wir können einen Vergnügungspark einerseits als eine Miniatur von Gesellschaft begreifen, als ein Wunderland, als einen Park, dem andere Gesetze innewohnen. Ein Park, der für Freizeit, für Spaß, für Sorglosigkeit eben steht. Ein Bahnhof von Wunderländern. Und da finde ich es interessant, wenn man so in die Forschung reinguckt, wird nämlich auch festgehalten, dass sich in einem Freizeitpark gewissermaßen eine Hybris widerspiegelt des Technischen. Das Technische, das einerseits die Natur vertreibt, das Technische, das einerseits den Alltag gewissermaßen entfremdet, aber auch gleichzeitig, dass Technik dazu dienen kann, eben Dinge wiederzuholen, die wir durch die Technik eben vermissen. Und so ist es interessant, dass gerade Jahrmärkte oder Freizeitparks seit ihrer Entstehung eigentlich auch folgenden Job eben haben, Dinge in den Alltag der Menschen zurückzubringen, die sie in überfüllten Städten einfach nicht mehr finden. Also beispielsweise Naturlandschaften, Kutschenfahrten und so. Also sollen diese Attraktionen gewissermaßen diese Dinge eben in kleiner wiedergeben, die die Leute halt eben nicht haben, die sich solche Sachen nicht leisten können. Die ärmere Bevölkerung nimmt natürlich dann gerne die Angebote dieses Miniaturparadieses. Ich habe mir auch mal angeguckt, es gibt tatsächlich eine Seite, die Träume deutet, und da habe ich aus Spaß mal den Freizeitpark eingegeben, und in der Traumdeutung, da heißt es, wenn ein Freizeitpark in einem Traum anscheinend vorkommt, heißt es so viel wie, dass der Träumende oder die Träumende sich den täglichen Anforderungen nicht gewachsen fühlt. Also es drückt auch gewissermaßen Überforderung aus, denn die Existenz eines Freizeitparks hat es eine Funktion, nämlich wo kein Vergnügen gebraucht wird, da ist auch kein Vergnügungspark. Das Interessante an einem Freizeitpark ist, es ist ja an sich ein geschützter Raum, in dem wir Erfahrungen machen können, die nicht gefährlich sind, also selbst eine Achterbahnfahrt oder ein Geisterhaus, das sind alles Dinge, die zwar mit Gefahren arbeiten und Gefahren zu tun haben, aber es sind halt eben nur simulierte Gefahren. Und da kann man sich eben mit solchen Dingen auseinandersetzen. Es ist gewissermaßen eine Simulation, es ist ein Bahnhof, es ist eine Welt voller Angebote, voller Spiel. Ein quasi irrealer Ort im Realen. Und ihr kennt das Spiel, das mache ich natürlich auch gerne. Auf einer letzten Ebene könnte man dann nicht auch fragen, ist nicht gewissermaßen auch der Freizeitpark eine Miniatur oder ein Spiegel von Silent Hill 3, dem Videospiel im Allgemeinen? Also sind Videospiele nicht auch gewissermaßen dann eben ein virtueller Freizeitpark, in dem wir verschiedene Angebote nutzen? Ist dieser Freizeitpark nicht gewissermaßen ein Bahnhof, eine Playstation, wo wir von verschiedenen Spielen, von einem Spiel zum anderen reisen können, ohne eben Konsequenzen befürchten zu müssen für unsere Taten in diesen Welten? Finde ich interessant, dass Silent Hill gewissermaßen in diesem Spiel sich selbst auch als Videospiel thematisiert, weil auch der Horror, dem wir in dem Spiel ausgesetzt sind, ist eben kein realer Horror. Und das ist, glaube ich, auch das Tolle daran, weil wir uns im also Horror ist so eine Sache, ich denke, sie könnte im realen Leben nicht umso unerwünschter sein, aber gerade im digitalen, nicht realen Leben ist es doch mit Abstand eine der interessantesten Erfahrungen. Gerade aber im Gaming vielleicht für viele zu immersiv, während die dann wahrscheinlich eher auf Filme zurückgreifen, wo sie nochmal ein bisschen mehr Distanz zu dem Schrecken hinter den Gittern haben. Die zweite Sache, auf die ich noch eingehen will im letzten Drittel, ist nämlich Robbie. Es ist nicht so unwichtig, dass Heather hier darauf anspricht, dass Robbie einen Anzug trägt. Warum ist das gerade so wichtig? die Gestalten, die wir hier sehen, darauf zurückzuführen, ob das schon ihr Äußeres ist oder ob das innere Wesen sind, die einen äußeren Anzug tragen. Das ist gerade in dem Spiel nicht unwichtig und hier treffen sehr viele verschiedene Bedeutungen aufeinander. Das Spannende an Kunst für mich ist, dass es sowas wie ein vernetzter Baum ist, denn jedes Kunstwerk hatte gewissermaßen ein Vorbild, also alle Kunst ist miteinander verwandt. Das heißt aber auch, wenn wir beispielsweise ein altes Symbol nehmen, wie beispielsweise das Kaninchen oder auch das Kaninchen aus dem Wunderland und das wieder neu irgendwie mit etwas verknüpfen, dann erschaffen wir dadurch auch neue Bedeutungen. Und je nachdem, wie viele Bedeutungen im Ursprungsobjekt waren, ist es natürlich durch die neue Vernetzung, wird das natürlich nochmal multipliziert. Was halt super spannend an Silent Hill ist, weil es eben nicht nur eine Bedeutungsvariante oder eine Bedeutungsmöglichkeit gibt. Und ich hatte jetzt ursprünglich schon gesagt, dass Robbie so also gewissermaßen der Hase ist, der Alice oder in dem Fall Heather ins Wunderland zieht. Aber was passiert, wenn wir den halt in den Horror eben noch damit verbinden? Welche Bedeutung gewinnt er dann? Im Alice im Wunderland ist dieser Hase hastig. Er steht permanent für Angst. Er will irgendwelche Termine nicht verpassen. Er ist sehr unruhig, er ist sehr nervös. Und auch hier wird schon interpretiert, da nämlich alle Wesen und Kreaturen, denen Alice begegnet, dass sie wiederum auch Persönlichkeiten oder Persönlichkeitszüge von ihr eben widerspiegeln, dass das Wunderland gewissermaßen ein Traum ist, der sich viel mit ihr selbst und mit ihren Herausforderungen der Kindheit beschäftigen. Vor allem bei ihr ist es halt gerade, da sie in einer viktorianischen Gesellschaft aufwächst und da sich ganz viel an Etikette halten muss, das ist der Grund, warum im Wunderland auch diese ganze Etikette eben durch den Kakao gezogen wird. Und dieser Hase widerspiegelt so ein bisschen die Angst und die Panik, diesem gesellschaftlichen Druck nicht standhalten zu können. Hier haben wir aber Robbie, einen Hasen, der, und achtet mal genau darauf, wo die Blutspritzer, wo das Blutverschmierte eben ist, nämlich das ist an seinem Mund. Und das ist jetzt irgendwie super interessant, wenn man sich jetzt auch mal mit dieser Redewendung der Wolf im Schafspelz auseinandersetzt, denn Heather ist diesem Robbie nicht gegenüber positiv geneigt. Sie will auch gar nicht rausfinden, was da drin steckt. Das wirkt so ein bisschen wie eine Falle. Und Robbie ist so ein bisschen, das ist etwas Böses, das sich einen Hasenanzug angezogen hat, um irgendwie zivilisiert zu wirken, also um irgendwie Leute in Sicherheit zu wiegen. Und wenn wir so ein Maskottchen in einem Freizeitpark sehen, würden wir ja denken, ah cool, das ist ein Bewohner, auf den kann man zugehen, mit dem kann man knuddeln, mit dem kann man Fotos machen. Das ist eine Figur, die einen hier noch mehr in diese Simulation des Parks eben reinzieht. Und das ist tatsächlich hier eine Venus-Fliegenfalle. Das ist gefährlich, weil Robbie mit dem blutverschmierten Mund, es wirkt so ein bisschen, als ob diese Wesen, die da in dem Park rumliegen, gar nicht tot sind, sondern dass die sich satt gefressen haben, gerade weil das Blutverschmierte an deren Mund ist. Und dass die gewissermaßen die Kinder gefressen haben, die sie eben angelockt haben, weil eben dieser Freizeitpark ja komplett in den Albtraum verdreht ist. Ich werde später noch drauf eingehen, warum er eigentlich in den Albtraum verdreht ist. Aber das habt ihr, dieses typische Symbol des Wolfs im Schafspelz, aber mittlerweile traut man Schafen über den Weg sowieso nicht mehr, weil da wahrscheinlich Wölfe drin stecken. Aber dieser Robbie oder dieses Ding, diese Entität hat sich eben einen harmlosen Hasen angezogen, um halt mit so einer Knuddeligkeit eben Wesen anzuziehen. Das würde wahrscheinlich der Grund sein, warum Heather sich nicht mit ihm abgeben will. Ich habe mal nachgeguckt, gerade dieser Wolf im Schafpelz, das wird auf griechische Fabeln zurückgeführt, stammt aber ursprünglich tatsächlich aus der Bibel von Jesus aus dem Neuen Testament in einer Rede, die da heißt: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und das wurde über die Jahrhunderte immer mal wieder neu interpretiert, neu aufgezogen. Und es gibt unterschiedliche Wolfsgeschichten, zeigt aber immer so ein bisschen das Unzivilisierte im Zivilisierten, also das Mörderische im eigentlich Guten, im eigentlich Menschlichen. Hierbei ist auch interessant, sich zu fragen, gerade wenn dieses Alice im Wunderland-Thema aufgemacht wird, leidet Heather gewissermaßen am Alice im Wunderland-Syndrom? Das ist ein Krankheitsphänomen, das bei Kindern festgestellt wird, die unter Migräne leiden oder eben epileptische Anfälle haben. Also die haben so leichte Halluzinationen, Zustände, in denen sie Realität von Nicht-Realität nicht unterscheiden können. Und das trifft natürlich, würde ich schon sagen, auf Heather zu, die regelmäßig in diesem Spiel kurz bevor sie in die Anderswelt oder in die Nebelwelt gezogen wird, oder eher in die Anderswelt, dass sie dann Kopfschmerzen bekommt, dass sie unter dem Alice im Wunderland-Syndrom leidet, dass sie irgendwie zwischen den Realitäten gefangen ist. Es gibt einen größeren Themenkomplex, den ich im Rahmen von Let's Dive into Silent Hill 3 ansprechen möchte und vertiefen möchte mit jeder Folge, denn das ist ein super interessantes Thema. Womit Silent Hill 3 nämlich zusammenhängt, ist nämlich die Darstellung von Frauen in Horrorspielen. Ist ein Themenkomplex, den ich im Laufe dieses Deep Dives immer wieder ansprechen werde. In Anbetracht der Zeit und da ich eure Synapsen nicht komplett überfordern möchte, schon in der ersten Folge werde ich mich hier werde ich euch hier nur einen Vorgeschmack darauf geben, gehen wir einfach ganz einfach deutlich ran. Heather ist in einem Vergnügungspark. Was mich zu der Frage bringt, ist es für Heather ein Vergnügen, eine Frau zu sein? Offensichtlich nicht. Aufgrund der Gefahren, die in einer Gesellschaft, in einer zivilisierten Gesellschaft, die nicht unbedingt immer zivilisiert ist oder immer den Anschein von Zivilisation trägt, in einer Gesellschaft, in der sie eben Angst vor Männern hat. Finden Frauen vor allem Vergnügen in einem Park, in einem öffentlichen Raum? Kommt drauf an, nicht zwangsläufig. Und auch nur, weil wir uns in einem zivilisierten Raum aufhalten, also weil es da Asphalt gibt, weil es da Gebäude gibt, weil es da Karten gibt, ist es noch lange kein Beleg dafür für eine zivilisierte Gesellschaft, denn das sind zwar die Erzeugnisse einer zivilisierten Gesellschaft, aber zivilisierte Gesellschaft bedeutet auch, dass sich immer wieder an Werte gehalten wird. Und da es halt den freien Willen gibt, und der hat sowohl positive als auch negative Züge, ist nicht immer gewährleistet, dass die Werte eingehalten werden. Dafür braucht es eben regulierende Faktoren, dafür braucht es Sanktionen, dafür braucht es Überwachung, dafür braucht es Kontrolle, dafür braucht es eben Gesetze. Und das Interessante ist, wenn sie jetzt schon sich an so öffentlichen Orten aufhält, wie diesem Freizeitpark, und sie später noch in einem Einkaufszentrum, an einem Bahnhof, und all diese Orte werden so ins Gegenteil verdreht, dass es eben nicht Orte, es war wahrscheinlich Orte sind, an denen Männer nicht so viel zu befürchten haben, aber gerade Frauen dann doch im Zweifelsfall viel zu befürchten haben, haben wir jetzt diesen Freizeitpark so als eine Maschinerie, die jetzt nicht mehr für Vergnügen sorgt, sondern nur noch für Verstörung. Und auch das kann man streng genommen sagen, ist Silent Hill immer schon gewesen, nur diesen industriellen Geschmack, das hat es erst ab Teil 3. Was ist das für eine Maschinerie? Was hat dieser Freizeitpark eigentlich für einen Sinn? Er sieht zwar aus wie ein Freizeitpark, ist aber überhaupt kein Freizeitpark. Wirkt halt wirklich wie so eine Albtraumfabrik. Was ist die Absicht des Schöpfers und warum, also ist es auf jeden Fall ein Ort, an dem sich Heather, an dem sich diese junge Frau nicht wohlfühlt. Was ist der Sinn dieses Freizeitparks? Diese Szene mit der Achterbahn, die ist gar nicht mal so unwichtig, denn auch hier schwingt so ein bisschen mit, weil diese Struktur wiederholt sich nämlich auch, weil Heather nämlich nach dem Traum zum Bahnhof geht, um nach Hause zu fahren, und gewissermaßen möchte sie schon im Albtraum nach Hause fahren, aber bei einer Achterbahn, die im Kreis führt, bringt das natürlich nicht viel. Und da sie aber den Schuppen oder das Haus zur Achterbahn, das Steuerpult nicht erreichen kann, begibt sie sich auf die Gleise. Und auch das schwingt so ein bisschen mit, dass es darum geht, dass wenn nachts eben keine Busse mehr fahren und Frauen wie Heather sich dann auf die Straße begeben müssen, die unbeleuchtet ist, was kann ihr dann drohen, wenn sie sich quasi dann auf den ungeschützten Bereich begibt, alleine eben auf den Weg macht. Und kurze Zeit später wird sie dann auch von dieser Achterbahn eben erfasst. Und das ist, glaube ich, nochmal so eine Szene in a nutshell, was passieren kann, wenn dieser gesellschaftliche Schutz nicht greift, dass dort immer noch so irgendwo ein potenzielles Grauen lauern kann. Oder noch viel einfacher die Frage, kann ich als Frau der Gesellschaft vertrauen? Erwartet mich da Freude oder erwartet mich da Horror? Das ist die Frage, die sich Heather stellt. Und das ist die Frage, die wir uns auch als Spielende in diesem Spiel stellen sollen. Und wie gehen wir damit um? Mit dieser Unsicherheit, mit dieser Angst? Was setzen wir dem entgegen? Und wie leben wir in einer Gesellschaft, die wir permanent fürchten müssen, wenn sie sowohl zivilisiert als auch unzivilisiert ist? Gerade gegenüber einem bestimmten Geschlecht, eben der Wolfs im Schafspelz. Dieses Anzugsthema ist dahingehend interessant, weil auch gewissermaßen Heather sich fragen könnte, ob sie einen Anzug trägt. Also sie hat auch irgendwie kein richtiges körperliches Empfinden zu sich selbst? Trägt sie selber nur ein Kostüm? Trägt sie einen Heather-Anzug? Trägt sie einen Anzug, weil sie von außen nur aufs Äußere reduziert wird, weil sie nur auf eine Geburtsmaschine reduziert wird? Ist ihr Körper überhaupt eins mit ihrer Seele oder ist beides voneinander getrennt? Kann man natürlich auch dahin weitergehend ausbauen. Ist sie gewissermaßen nur ein Kokon für diese Satansbrut, die sie in sich selbst drin trägt? Ist dieser Anzug, den Robbie trägt, ist das so ein zivilisierter Anzug? Trägt nicht gewissermaßen all das in Silent Hill den Anzug oder eine Haut des Zivilisierten, während sich darunter das wahre Grauen verbirgt? Ich schließe diesen Essay mit Frauen in Horrorspielen ab mit einem interessanten Motiv, nämlich dem Final Girl. Das ist ein Trope, den ihr oft in Horrorspielen habt, nämlich beziehungsweise nicht nur in Horrorspielen, sondern in Horrorfilmen. Da Horrorfilme meistens mit Gruppen, also meistens von Teenagern, beginnen, die dann eine nach der anderen von dem Killer oder dem Monster getötet werden und dann meistens nur noch eine einzige Frau übrig bleibt und die anscheinend sich an irgendwelche Gesetze gehalten hat, weil sie von Anfang an die Gefahr gelauert hat, weil sie jungfräulich ist etc. Es ist eine Figur, die anscheinend sich an die Regeln gehalten hat und deswegen überlebt und die Final Girl ist halt die Person, die als allerletztes dem Monster entkommt und dann tatsächlich überlebt. Das ist super interessant, weil das ursprünglich eigentlich eine total sexistische Rolle gewesen ist und viele Horrorfilme auch gerade Frauen zu Protagonistinnen gemacht haben, weil man sich davon eben erhofft hat, dass deren Emotionen irgendwie drastischer sind als bei Männern, also Frauen hier in Anführungszeichen als sensibler, als emotionaler gelten und deswegen ist dieses Final Girl oft eine unglaublich sexistische Figur, die tatsächlich aber hat eine Wandlung durchlebt, also es ist ursprünglich sexistisch eingesetzt worden, aber wenn dann Filme um die Ecke kommen, wie beispielsweise Alien, die das Ganze umdrehen, also dass dieses Final Girl nicht eine Person ist, die wegläuft, sondern eine Person, die kämpft, haben wir hier plötzlich eine Position, von der aus Frauen sich in das Medium halt eben reinkämpfen können, das Territorium für sich behaupten können. Und deswegen ist es nicht unwesentlich, dass die stärksten Frauen, die wir im Gaming erleben, oft in Horrorspielen zuerst da waren und von dort aus sich zu anderen Genres, zu anderen Spielen weiter fortbegeben haben. Heather ist von Anfang an ein Final Girl. Die musste sich nicht in der Gruppe unbedingt durchkämpfen. Die war von Anfang an die Protagonistin. Ja, sie hat Angst, aber sie schreit nicht. Sie kämpft. Lasst uns hier in Folge 2 weitermachen. Ich schließe nicht aus, dass noch andere GästInnen dazukommen, nur gerade bei Silent Hill 3 ist es schwierig, ExpertInnen zu finden, da oft ganz viele Leute Silent Hill 2 analysieren, aber Teil 3 tatsächlich nicht. Weshalb es mir eine Freude ist, dass ich gewissermaßen mich jetzt auch zu dieser Community dazuzähle und auch mit ihnen gemeinsam analysiere. Ist für mich natürlich auch toll, weil ich dieses Spiel noch nie wirklich krass analysiert habe. Das für mich auch alles Neuland ist. Vielleicht auch für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die gerade zuhört, genauso. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie ihr die unterschiedlichen Sachen analysiert. Ich werde hier noch nicht auf Monster eingehen, nämlich das mache ich chronologisch, sobald nämlich die Monster nach und nach ins Spiel dazukommen. Folge 2 zum gesamten Einkaufszentrum, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich es nicht in 2 Parts mache oder einen kompletten Part, den findet ihr auf Steady. Minimum ab 5 Euro, schaut da gerne rein. Und das ist Silent Hill 3. Folge 1, I See That Town. Wir sehen uns wieder. Happy Birthday.